Herzlich willkommen zum Off-the-Record-Podcast für einmal nicht aus dem HDW zu Bratteln, sondern auswärts zu Bern bei der NZZ. Denn zu Gast ist heute Katharina Fontana, NZZ-Top-Journalistin, ursprünglich Juristin, dann über Stationen zu Paris und Florenz und eine Dissertation zur Gesetzgebung in Italien und einen Abstecher beim Staat, beim Journalismus gelandet. Sie ist Bundeshaus- und Bundesgerichtskorrespondentin gewesen, heute Inlandredaktorin und Kolumnistin bei der NZZ. Ihre Artikel sind nicht nur grossartig, sondern sie ist auch hoch dekoriert. So ist sie unter anderem ausgezeichnet worden als Journalistin vom Jahr 2022, aber auch mit dem Boni-Freiheitspreis und dem IWP-Preis 2024. Wir reden mit der Katharina Fontana über Journalismus mit Haltung, wachsenden Staat, KMU und die grossen aktuellen Fragen zu Europa. Mein Name ist Michael Köhn. Katharina, ganz herzlich Dank, dass ich hier zu Bern bei euch im Büro von der NZZ, im Medienzentrum, dass Sie...
Genau, freue mich sehr.
Von das Büro ist nicht so groß. Wie viele Büros haben Sie da bei der NZZ eingemietet?
Also wir sind 6 Leute jetzt eigentlich. Manche sind da, manche nicht. Also, aber wir haben eigentlich 3 Büros an zwei Posten. Und das sind... Das ist echt der Bund, der das zur Verfügung stellt, das Medienzentrum.
Und da ist eben auch der Raum, den man immer wieder sieht, auch während der Corona-Zeit, jede Woche mehrmals für die Medienkonferenzen vom Bundesrat abgehalten werden.
Genau, und da kommt der Bundesrat dann immer so am Mittwoch, wenn er Sitzung hat, kommt er nachher rüber und geht in den, also vom Bundeshaus rüber und geht in den Mediensaal, wo man kann eben dann mit denen reden und Fragen stellen.
Auch. Genau. Gut, also wissen wir auch das. Ich habe es vorhin gesagt, ein Haufen Preise, ist das Ehre oder Bürde?
Für mich ist das nur eine Ehre, also eine Freude, eine Ehre. Und ich habe das Gefühl, es ist halt eine Anerkennung für so bürgerlich-liberalen Journalismus, was offenbar nicht mehr so viel gibt, weil das halt dann ein bisschen vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal fast ist. Oder? Ich erkläre mir das ein bisschen so mit diesen Preisen. Aber es freut mich natürlich, für mich nur eine Anerkennung.
Und gibt es einen, wo du sagst, das ist der wichtigste oder der schönste oder der hat mich am meisten überrascht?
Also überrascht nicht, aber am meisten geehrt, weil ich finde ich, er setzt mich wirklich für das ein. Das ist der Freiheitspreis von der Boni-Stiftung, weil ich finde, das ist wirklich eine grosse Ehre, wenn das Engagement für die Freiheit, wo ich das Gefühl habe, ich mache das, wenn das dann auch anerkannt wird.
Und wie kriegt man da auch so eine, wie bei dem Oscar, so eine Trophäe, die man daheim aufstellen im Büro?
Es ist so ein Dokument, das man kriegt und so. Und ich habe es tatsächlich daheim aufgestellt, ja.
Gut, wir kennen dich ja noch von letztes Jahr. Du hast ja am Tag der Wirtschaft selber mitgemacht in der Joggeli-Halle von der Wirtschaftskammer. Du bist Speakerin gewesen. Wie hast du den Tag noch in Erinnerung?
Also sehr abwechslungsreich. Es war wirklich sehr turbulent gewesen, total viel gelaufen mit der Bundesrätin, mit anderen Referenten. Das wunderschöne Nachtessen. Also ich habe es sehr, sehr genossen. Es hat uns dann, glaube ich, alle überrascht, weil es so fest kann schneien.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, alle noch in Erinnerung. Genau. Du bist wirklich eine von der absoluten Top-Journalistinnen und Journalisten in diesem Land. Was treibt dich an? Also was gibt dir die Energie jeden Tag?
Ja, ich glaube, es ist schon die Überzeugung, dass man einfach sich muss wehren gegen Sachen, die man nicht gut findet. Also dass man sich muss einsetzen für die Freiheit, das ist nicht selbstverständlich. Und dass man sich muss halt einsetzen gegen die Bevormundung und dass man wo immer mehr um sich greift und die Infantilisierung von der Leute und dass man einfach kritisch ist. Vor allem auch gegenüber dem Staat, oder? Und das, finde ich, sollte eigentlich der Antrieb sein, auch im Journalismus.
Auf das komme ich noch gerne zurück. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ich habe am Anfang gesagt, du hast Jus studiert. Warum Jus?
Eigentlich so nach dem Ausschlussmodell. Es ist irgendwie nichts anderes in also in Mathematik, alles, was mit Mathe zu tun hat, wäre nichts gewesen. Und Romanistik hätte ich gerne gemacht. Das ist aber brotlos, zumindest habe ich dort gedacht. Und dann habe ich Jus studiert und ich finde das nach wie vor eine der besten Entscheidungen, die ich gemacht habe. Das ist, bietet einem dermaßen gute Ausgangslage. Man lernt irgendwie analytisch zu denken, komplexe Sachverhalte zu analysieren, auseinanderbeineln. Und und vielleicht auch eben logisch argumentieren. Also ich finde, das ist einfach eine sehr gute Ausbildung. Ja.
Das sagen wir oft, dass bei Journalisten entweder Jus oder allenfalls Ökonomie, oder? Ausser man wird, ich sage jetzt Wissenschaftsjournalist und hat irgendwie Biologie oder so studiert.
Wir haben nicht relativ wenig Juristen im Ressort. Bei uns sind es vor allem Historiker eigentlich.
Und das ist auch noch, ja.
Ja, genau.
Genau. Vielleicht schnell Du hast ja noch später nach dem Studium, hast ja dann nach der Dissertation beim Staat geschafft. Ich komme gerade auf das. Hast du aber zu dem Zeitpunkt schon gewusst, ich will eigentlich Journalistin werden?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe immer gerne geschrieben, das schon. Und ich habe immer Freude gehabt an schönen Texten und so, das schon. Nein, ich bin einfach dort zum Staat gegangen, also genau zum Bundesamt für Justiz.
Ja. Was ja auf der Hand liegt, dann mindestens thematisch.
Ja, und das war auch eine gute Zeit gewesen. Also wir haben dort die neue Bundesverfassung gemacht, dass ich dort mich mitmachen an den Expertenkommissionen und dann auch im Parlament so bei den Kommissionen dabei sein. Das war sehr interessant gewesen. Nein, aber ich hatte dann schon, also ich hatte einen sehr tollen Doktorvater gehabt, Professor Kurt Eichenberger von der Uni Basel. Mhm. Und der hat mir dann schon gesagt, ja, jetzt ist dann Zeit zum Wechseln aus der Verwaltung raus. Oder? Und ja, genau. Und er hat mich dann auch ermuntert, da in Journalismus, politischen Journalismus einzusteigen.
Ist das Bundesamt auch der Grund, dass du, man hört den Dialekt immer noch raus, in Bern gelandet bist?
Ja, jein. Also ich bin zuerst nach Bern und dann bin ich immer in Zürich gewesen. Und dann war es einfacher gewesen, nachher mit der Familiensituation wie das mit den Kindern, wie dass wir da angekommen sind, weil mein Mann auch hier in Bern arbeitet. Genau.
Und du bist ja eigentlich immer bei der NZZ, hast du mal einen Abstecher gemacht zur Weltwoche?
Ja, vier Jahre, das war 2017 bis 2021, genau, bin ich bei der Weltwoche gewesen. Und das hat mir, also mir hat es gut gefallen, es ist so ein bisschen halt, auch die Leute ist total, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr direkt, es ist sehr lustig gewesen, sehr inspirierend. Klar, die Reaktionen, wenn man sagt, man arbeitet bei Weltwoche, sind anders, als wenn man sagt, man arbeitet bei RNZZ. Es hat sehr viel so irgendwie Reserve gegenüber der Weltwoche. Aber mir hat es gut gefallen, es war eine gute Zeit gewesen und ich konnte dort auch sehr frei können schreiben.
Also, gerade weil ich sage, hat man dort ein bisschen mehr, noch freier oder noch mehr also, können
reinhauen. Es war totale Freiheit gewesen, also man hat wirklich keinerlei Vorgaben. Genau.
Aber trotzdem bei der NZZ jetzt wohl so?
Jetzt sehr wohl, ja.
Welche Station haben die am meisten geprägt auf diesem Weg? Also, was würdest du sagen, dass, ja, wo du heute stehst, oder was hast du mitgenommen? Also,
ja, also sicher erst einmal die Ausbildung, die ich sehr gut gefunden habe, das Jus-Studium, sicher auch die Zeit im Bundesamt für Justiz, also beim Staat, weil man ja doch eben reinsieht, was läuft oder was nicht läuft oder wie die Mentalitäten sind. Und ja, halt Journalismus eigentlich bei beiden, also NZZ und auch Weltwoche, quasi kombiniert hat man, ja, also es schärft dann natürlich auch den eigenen Charakter und die eigenen Positionen, die man hat.
Mhm. Das heisst, man kann nachhinein kannst du sagen, es war fast der ideale Weg gewesen, so, also wie es jetzt gelaufen ist.
Ja, also ja, ich kann mich sicher, also finde ich überhaupt rein gar nicht beklagen, ich bin sehr einfach dankbar, so wie es gelaufen ist bis jetzt, ja.
Du hast vorhin gesagt, es ist eine Seltenheit oder schwierig genug, einen Preis zu kriegen, wenn man so schreibt wie du, bürgerlich, liberal. Warum ist das eigentlich so? Also man hat ja von außen den Eindruck, die Medien sind tendenziell links, oder?
Ja, also der Eindruck, der stimmt ja auch, wenn man, also es hat ja vor kurzem wieder eine Umfrage unter Journalisten und da haben sich, ich glaube, 75% selber als links oder eher links bezeichnet, vor allem auch Frauen, also Journalistinnen, dort ist es noch ausgeprägter. Warum das so ist, ich weiss auch nicht, grosse Frage, irgendwie. Wir haben vorhin gesagt, es hat viele Historiker, die im Journalismus sind. Ich weiß nicht, wer vielleicht Geschichte studiert, hat vielleicht eher Tendenz, ja, gewisse Tendenz. Ich weiß es auch nicht. Und Leute, die eher irgendwie liberal eingestellt sind, gehen vielleicht doch eher dann halt in eine andere Form von Privatwirtschaft. Ich kann es mir irgendwie noch so erklären. Ja.
Hat sich das bei der NZZ auch ein bisschen geändert? Oder ist da immer noch eigentlich so der Mindset eigentlich, also ja, die Richtung ist klar?
Sagen wir so, der Mindset sollte sein. Mhm. Wir wissen, dass es bürgerlich liberal ist.
Aber es ist nicht immer ganz so.
Ja, die Meinungen gehen zwischendurch auseinander, oder ob das jetzt noch im Rahmen ist oder nicht. Ja.
Die Station, also du schreibst ja sehr viel, wir kommen gerade darauf zurück, über den Staat, die Bürokratie. Ist das etwas, was du mitgenommen hast, damals aus dem Bundesamt für Justiz? Also mitgenommen, nicht gerade direkt wegen dem Bundesamt, aber generell die Zeit beim Staat?
Ja, hat mich schon geprägt, dass vor allem, was ich eigentlich jetzt... Also der Wechsel zur NZZ hat sehr viel Freiheit mit sich gebracht, auch was damit zu tun hat, dass wir dort praktisch keine Hierarchie hatten, im Gegensatz eben zum Bund oder Bundesverwaltung, die streng hierarchisch ist. Aber was auch ist, es ist beim Bund, und das finde ich schade, und ich befürchte, es hat sich noch verstärkt, ist so eine gewisse Mentalität im Denken, oder? Dass dass einfach so ein gewisses Denkschema ist, dass nachher immer die gleichen Leute mehr oder weniger sich gegenseitig bestätigen und eigentlich so ein bisschen das kritische Denken, dass man jemanden fragt, ja, macht das überhaupt Sinn, dass wir jetzt die Regeln machen oder nicht? Ich denke, das fehlt ein bisschen. Es sollte mehr Widerspruch haben, dass mir gefehlt wird eigentlich.
Und auch so ein bisschen, ich sag's, ja, mein Geld kommt, ich sag's ein bisschen salopp, einfach rein, oder? Das sind Steuergelder, also man muss sich nicht in dem Sinn wirklich Gedanken machen. Und also, was ist die beste und grösste Wirkung mit einem Franken oder so?
Das spürt man schon auch. Oder? Ja, ja, also dort im Bundesamt für Justiz, gut, die haben natürlich erwähnt, dass jetzt weniger ums Geld gegangen. Ich glaube, bei der Finanzverwaltung, also die hocken schon auf der Kasse, also zum Glück, oder? Also das Dumme ist sehr seriös, die eidgenössische Finanzverwaltung. Aber im Bundesamt für Justiz hat das natürlich keine Rolle gespielt, hat man andere Sachen nachdenken. Auch, ja.
Gehen wir jetzt in deine Themen rein, aber vielleicht sehr schnell, wie viele Artikel muss man eigentlich abliefern? Also musst du abliefern? Gibt es da Vorgaben oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nein, es gibt keine Vorgaben. Also da der eine schreibt, es gibt solche, die sehr viel schreiben, es gibt solche, die eher wenig schreiben, es gibt solche, die lieber Kommentare schreiben oder Leitartikel und andere machen Reportagen. Das ergibt sich so. Also das findet jeder ein bisschen so seine Rolle und seine
Vorlieben. Und wenn schreibst du am liebsten? Gibt es eine Tageszeit, wo du sagst, da bin ich am kreativsten, am flüssigsten sozusagen?
Also, ich glaube, am produktivsten bin ich vielleicht am Morgen und am schärfsten bin ich so zwischen 5 und 7. Also, wenn ich
also die richtig guten Artikel sind zwischen 5 und 7? Also zu oben zwischen 5 ja, und 7?
Ja. Irgendwie habe ich
dann... Ja, nach dem Abbau, oder wie?
Nein, dann würde ich also nicht schreiben. Okay.
Also die ganz scharfen werden dann geschrieben.
Also die fahren wir irgendwie, es ist mir aufgefallen, vor allem die schärfsten Formulierungen. Genau, ja.
Ja, aber das ist ja so, man sagt ja das, oder? Es gibt irgendwie so Tageszeiten und gerade wenn man sie auf den Punkt muss bringen dann auch am Schluss, ja, oder? Ist das, glaube ich, schon noch wichtig, wenn man das weiss, oder? Ja. Ist das jetzt etwas, wo du sagst, ich probiere das auch so, oder es ergibt sich einfach so? Also weißt du, jetzt Zeit zu treffen?
Nein, das ist, wenn es geht, mache ich es dann, aber manchmal geht es halt nicht, manchmal muss ich früher noch fertig sein oder mit anderen Sachen. Nein, also das nicht.
Gut, also eben, du schreibst viel über den Staat und Bürokratie. Die Verhältnisse zum Staat haben wir eigentlich jetzt schon gezeigt. Du hast lange dort auch geschafft. Wo hast du das Gefühl, also ich habe ja einen Podcast mit Christoph Schaldecker gemacht, der immer schön aufzeigt, wie sich der Staat da weiter aufblähen tut. Das ist etwas, was du auch immer darüber schreibst, oder? Was nervt dich dort am meisten? Oder was sagst du, das kann doch einfach nicht sein?
Also ich finde einfach, die Entwicklung ist schlecht. Ich finde sie schlecht finanziell. Also ich finde jetzt, wenn man sieht, wir haben im Bund rekordhohe Einnahmen von um die 90 Milliarden Franken und wir geben das Geld gerade wieder aus, oder? Wir geben es gerade wieder aus. Ich finde es nicht gut von der Einstellung der Leute her, wenn je mehr Staat, desto weniger auch Eigenverantwortung und desto weniger irgendwie dass die Leute selbstbestimmt können leben können. Und es schafft so eine Anspruchshaltung gegenüber dem Staat, dass der Staat sagt immer mehr, was man kann machen, was man nicht kann machen. Und umgekehrt steigen dann auch die Ansprüche, oder, an den Staat. Und ich finde, das ist eine schlechte Entwicklung.
Und Christoph Schaldecker hat ja aufgezeigt, auch alles, was mal eingeführt worden ist, jede Sondersteuer, was auch immer, oder, ist nie mehr abgeschafft worden. Gut, jetzt haben wir, der Eigenmietwert ist jetzt vielleicht eine löbliche Ausnahme oder die erste. Aber es grundsätzlich, oder, es geht einfach immer weiter und nie zurück, oder?
Ja, das einzige Mal, was mir noch einfällt, war die Zusatzfinanzierung für die Invalidenversicherung. Die war befristet, eine befristete Mehrwertsteuererhöhung. Und die ist nachher eben nach dieser Befristung wieder ausgelaufen. Das ist, ich weiß nicht, 10 Jahre her, oder? Und vielleicht müsste man es halt dann eher so machen. Das ist eine Ausnahme.
Also eben, das wäre so eine Art Sunset-Klausel. Also wirklich, seit so und so lang und dann ist fertig, oder?
Genau.
Und das müsste man einfach noch konsequenter machen aus deiner Sicht.
Das müssen wir. Also ich habe sowieso das Gefühl, wir brauchen, also ohne institutionelle Regeln, habe ich den Eindruck, werden wir das nicht richtig in den Griff kriegen. Also wir haben Gott sei Dank eine Schuldenbremse. Sonst habe ich das Gefühl, würde das irgendwie mit den Ausgaben völlig im Ruder laufen, oder? Und wir würden einfach auch irgendwie so, also nicht gerade wie Frankreich vielleicht, aber wir würden immer mehr in die Schuldenwirtschaft reinrutschen. Und zum Glück haben wir die Schuldenbremse und die ist sehr disziplinierend. Aber ich finde, man braucht da halt auch vielleicht eben im andere institutionelle Regeln. Eben, du hast vorher gesagt, so eine Sunset-Klausel. Also, oder man kann sogar sagen, eben also Sachen, die auslaufen oder dann irgendwie eine neue Regel einführen und zwei mehr abgeschafft
werden. Genau, das ist sowieso gerade von den Unternehmern immer wieder kommt. Genau, oder? Das sagt, genau. Auf jedes neue Gesetz bitte mindestens eine wieder streichen, aber am liebsten ja. Zwei, oder?
Genau, aber das wäre, fände ich, jetzt eine sinnvolle Regel oder natürlich auch so Finanzierungs Modalität eben für die Sozialversicherung, wenn es so und so schlecht läuft, dann muss man da irgendwie Regeln sein, was man dann macht. So Sachen. Weil ich habe einfach das Gefühl, die Politik selber kann sich nicht so disziplinieren, wenn man das sollte haben. Also es ist nicht also, im Interesse des Bürger, wie Politik im Moment eigentlich so.
Also die Mehrheit von der Politik mindestens, oder?
Ja, ja.
Und weißt du, du bist ja noch da im Bundeshaus. Wir sehen das auch wieder. Ich habe gerade letzte Woche jetzt noch mit einem Regierungsratskandidat, mit Markus Eigenmann, Podcast offen und habe ihn auch gefragt, vor den Wahlen, oder? Sagt ja auch Bundesrat oder auch Regierungsrat. Meistens, ja, man schaut, Staat und Kleinerhalten etc. Und kaum ist er gewählt und ist er im Amt, oder? Ich sage so ein bisschen, ist er in diesem Verwaltungsstrudel inne und meistens bleibt dann nicht mehr so viel übrig.
Ja, das ist.
Sehst du das
auch? Also, ja, das sehe ich ja, auf jeden Fall. Also, ich frage mich manchmal auch, also, wie man dann so kann reden und nachher so anders kann handeln. Aber irgendwie, häufig eben hat man natürlich auch Wählerschichten, die man vertritt und man will möglichst viel für die rausholen, oder? Und das ist natürlich nicht attraktiv für einen Politiker, wenn er dort einen ansteht, also im Bundeshaus ansteht und eigentlich immer nur Nein sagt. Und er hat natürlich auch das Gefühl, er muss für seine Klientel etwas rausholen. Das ist irgendwie auch ein Teil vom Spiel und umso wichtiger fände ich, dass es eben so institutionelle Regeln gibt, die bremsen. Ja.
Ja, und meine Erfahrung ist, oder unsere Erfahrung ist auch, dass man sagt, okay, einfach nur, ich sage jetzt irgendwelche wieder Sparprogramme machen und irgendwelche Stellen abbauen, das bringt nicht wirklich viel, oder? Es geht nur über die Aufgaben, oder? Also man muss die Aufgaben eingrenzen und alles andere bringt eigentlich nichts.
Ja, und da ist natürlich schwierig, Aufgaben eben abzubauen, oder? Vor allem, wenn es natürlich dann, also bundene Aufgaben, gesetzlich verankerte Aufgaben sind. Und da hat man natürlich immer, die eine Lobby will das nicht und die andere will das nicht und viele, die sich dann die Lobbys gegenseitig verbünden und sagen, ich helfe dir dort und du hilfst mir dort, so Kreuzkonzessionen macht oder so Kreuzabmachungen oder und dann am Schluss bringt man einfach die Aufgaben im Weg und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man einfach schaut, was für Aufgaben man einführt. Oder?
Und die ganze Bürokratie, also es kommt ja die ganze Bürokratie zusätzlich dazu auf jedes Unternehmen da in dem Land, oder? Wie ist das? Hast du da guten Kontakt zu KMUs oder zu Firmen, die dir da auch immer ein Beispiel können bringen?
Ja, also ich habe gerade kürzlich mit jemandem geredet, von einem KMU im Chemie-Farben-Bereich, oder? Und er hat interessant gesagt, dass eben klar die Regulierung aus der EU, die die Schweiz übernehmen, jetzt noch autonom übernimmt, die ist sehr anspruchsvoll, aber noch schlimmer sei denn, wenn die Schweizer Bundesverwaltung da würde ein Swiss-Finish machen und dann einfach nicht einfach nur das EU-Recht würde man übernehmen, sondern eben irgendwie noch Spezialregelungen, wo irgendein Bundesamt findet, die sind jetzt noch nötig oben drauf. Das schon. Und ja, das denke ich mir, da gibt es schon noch einiges zu machen. Ja.
Hast du ein Rezept persönlich auch gegen die Bürokratie?
Ja, also gut, ich habe das letzte Jahr auch am Tag der Wirtschaft erwähnt. Ich bin eine große Bewunderin von Camille Millet, oder?
Also, zeig ich mal führen
auch. Also, manchmal denke ich, ohne ist man es vielleicht nicht. Ja, irgendwie die Rosenschere geht nicht mehr, oder? Man kann es ja mal mit der Rosenschere versuchen, aber irgendwann einmal. Gut, wir sind natürlich weit davon entfernt, oder? Von der Situation in Argentinien. Aber einfach einmal Aufgaben abbauen. Also Ausgaben abbauen und Aufgaben abbauen. Die machen ja beides parallel in Argentinien im Moment. Und das funktioniert.
Ja, wenn ich sage, der Weg funktioniert, geht es uns einfach noch zu gut. Also.
Ja. Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt auch drei Tage, also wenn Argentinien in so einer absolut verzweifelten Lage gewesen wäre, wäre der Milei natürlich nie gewählt worden. Und ich hoffe einfach eben, dass wir nicht so weit kommen. Also ich meine, das kann man schon sagen, wir sind reich und so, aber Argentinien war vor 100 Jahren enorm reich gewesen, oder? Und das ist, also das kann sich auch ändern. Und wenn wir nach Deutschland schauen oder nach Frankreich.
Kann es auch schnell gehen, je
nachdem. Kann es eben schnell gehen, ja.
Vielleicht noch schnell, also der Ruf nach dem Staat, ich habe das Gefühl, der wird immer wie lauter. Also wenn es nicht weitergeht oder man nicht weiter weiss und so, dann, ja, der Staat hilft mir schon, oder? Ich weiss nicht, ob es also etwas ist, was nach der Corona-Zeit oder während der Corona-Zeit noch mehr oder verstärkt oder entstanden ist, oder? Aber mir wird ja der Eindruck nicht los, oder? Dass es so ist. Und wenn es auch von einem guten Start hilft, mir.
Ja, aber das sind natürlich auch die Unternehmen, die dort auch sehr schnell reinrufen, oder? Mhm. Also ich finde dort, also die Lobbys natürlich, aber auch sehr viele Unternehmen, wo ich finde, oder ein Beispiel jetzt, also über das ärgere ich mich immer noch, ist so die Kinderbetreuung, die man finanziert haben. Also das ist der Schweizerische Arbeitgeberverband, der da mit der Krippenlobby gemeinsame Sache gemacht hat und gesagt hat, der Bund müsse jetzt anfangen, Eltern zu subventionieren, weil ihre Kinder in die Krippe schicken, obwohl das ja wirklich keine Bundesaufgabe ist. Und ja, also jetzt läuft das tatsächlich darauf aus, dass es die neue Sozialleistung eingeführt wird, schweizweit. Jede Familie, die Kinder in die Krippe schickt, egal wie viel sie verdienen, die kriegen künftig Unterstützung. Das wird finanziert über Lohnbeiträge. Also die Lohnbeiträge gehen auf für so eine bundesweite Sozialleistung, die eigentlich völlig unnötig ist, finde ich.
Wenn du so schreibst über die Themen und oft sehr spitz und sehr prägnant und ich finde es sehr gut, oder? Gibt es denn Reaktionen? Also meldet sich dann einzeln bei dir?
Ja, also klar, es gibt immer die sich ärgern und dann gibt es die anderen, die finden, Gott sei Dank, sagt es mal jemand. So, es gibt beides. Und, ja, aber eben, ich finde, aber diese Seite muss man auch zeigen. Und wie das jetzt mit diesen Kindern, mit dieser Subventionierung für auswärtige Kinderbetreuung, irgendwie, glaube ich, wissen im Parlament alle, das ist ein schlechtes Gesetz.
Aber keiner getraut sich irgendwie.
Und niemand mehr, also ja, oder praktisch niemand mehr sagt, hey, aber schauen wir es doch mal an, es ist einfach ein schlechtes Gesetz, oder? Mhm. Ja, weil es ist so, man macht es jetzt halt einfach und alle, die für Familien sind, die haben sowieso das Gefühl, die... Das muss man sein, damit man dann die Wahlen gewinnt. Ja.
Und das heisst auch, oder, es wird immer wichtiger, eben so Personen oder so eine Zeitung noch zu haben wie die NZZ oder die in der NZZ, weil das andere, man hat es einfach gesagt, 75% sind tendenziell oder sind links oder, von den Journalisten. Das andere wird ja sowieso geschrieben und abdeckt.
Ich würde mich da jetzt nicht irgendwie selber loben oder überschätzen, oder? Aber ich finde es sicher wichtig, dass auch diese Position vertreten wird, auf jeden Fall. Ja. Ja.
Gut, schauen wir schnell noch zurück. Du bist ja auch Bundesgerichtskorrespondentin gewesen und da stelle ich immer das ein bisschen fest, dass viele sagen, ja, das Gericht, das ist ja immer so neutral und so und sich gar nicht vorstellen, dass das ja eigentlich auch parteipolitisch zusammengesetzt ist. Gibt es so eine Zeit, also was nimmst du mit aus dieser Bundesgerichtszeit oder aus Entscheid von dort?
Ja, eben, du hast vorhin gefragt, genau, was mich geprägt hat. Das stimmt, das ist, also, ich bin 4 Jahre lang, habe ich dort über das Bundesgericht berichtet. Und das war wirklich eine prägende Zeit gewesen, weil man ist dann, wirklich sehr nah dran gewesen, auch an den Richter teilweise. Also, man hat direkt eben auch Kontakt mit denen und so. Und dann sieht man eben schon, wie politisch die Rechtsprechung ist. Also, das ist kein Vorwurf, sondern Rechtsprechung ist halt einfach politisch, oder? Und gewisse machen es mehr und gewisse machen es weniger, aber dessen muss man sich bewusst sein und sich nicht einfach immer abschrecken lassen. Und dann, die Richter sage ich immer gerne, wir sind nur dem Gesetz verpflichtet, aber logischerweise stecken ihre Werthaltungen auch drinnen, oder? Und natürlich machen sie Politik. Also, das gibt eben ihm die Entscheidung von 2015, wo sie gesagt haben, im Parlament, sie werden sich nicht an die Masseinwanderungsinitiative halten. Für sie geht die Personenfreizügigkeit vor und es geht gerade im Moment sehr viel zu reden. Und das ist, ja, das ist eine politische Einmischung gewesen.
Und das Recht haben, aber nicht unbedingt Recht bekommen, eben das ist ja etwas, ich sage jetzt, die grosse Bevölkerung lebt wirklich mit dem Gedanken, mit dem hehren Gedanken eigentlich noch, oder? Dass man, wenn man Recht hat, dann bekommt man ein Recht.
Ja, also ich denke, also
grossmehrheitlich ist es ja wahrscheinlich.
Nein, grossmehrheitlich ist es so. Es ist halt einfach, sie haben auch eine politische Rolle und dessen muss man sich bewusst sein. Also das Bundesgericht hat auch die politische Rolle. Und von dem her, ich finde es sehr wichtig und ich finde es absolut richtig, dass die Schweizer Bundesgericht halt eben auch nach Parteienproporz zusammengesetzt sind, oder? Dass sie gewählt werden. Weil das bringt es auch so ein bisschen auf den Boden. Also wir haben nicht, bei uns ist es Gefahr weniger, dass man so eine Richterbubble gibt, so eine abgehobene Richterschaft, sondern auch durch die Wiederwahl, ja, kommen sie immer wieder ein bisschen auf den Boden, oder? Das tut mir gut, ja.
Und so ein Entscheid ist immer noch, mit einem Auge nimmst du alles mit, also was jetzt dort noch passiert, oder hast du mit dem Teil jetzt abgeschlossen?
Nein, also ich komme eigentlich nicht dazu, da wird so viel entschieden und das, ich finde ein bisschen schade, es gibt nur noch wenig Journalisten, die sich mit dem Bundesgericht beschäftigen, obwohl es eben sehr wichtig wäre, dass man genau schaut, was sie machen. Mhm. Aber es ist eine Frage von der Zeit und die Medien, die haben einfach ihre Ressourcen, die sind nicht mehr anders. Ah, ne, ja.
Gut, gehen wir bis zu den Standortfaktoren, zu den KMUs. Wir selber von der Wirtschaftskammer haben 16 Initiativen lanciert. Wie gesagt, du bist letztes Jahr am Tag der Wirtschaft dabei gewesen. Vor zwei Jahren haben wir sie quasi angekündigt. Letztes Jahr haben wir sie eingereicht gehabt. Jetzt sind sie zustande gekommen. Da geht es ja letztendlich um die Verbesserung der Standortfaktoren. Wir haben jetzt 6 dort auf dem Tapet. Jetzt aktuell geht es ja auch im Zusammenhang mit den US-Zöllen um Standortfaktoren, oder? Das heisst, wir müssen einfach so schauen, dass unsere Wirtschaft kann arbeiten und tun, oder? Dass wir genau solche Krisen können meistern können. Mhm. Wie ist da deine Haltung?
Also ich finde schon mal sehr, sehr gut, dass da die Wirtschaftskammer das überhaupt macht, oder? Und dass sie da vorwärts geht und die Initiative lanciert hat. Ich finde es natürlich auch sinnvoll, gerade die Sachen, die euch ja speziell angehen in Baselbiet, auch irgendwie Verkehr, oder? Mhm. Also das muss funktionieren, genau. Oder? Das ist sonst extrem hemmend. Die Energie, habe ich das Gefühl, kommt da langsam vielleicht wieder mehr Vernunft rein. Gerade ihr seht es ja auch speziell gut. Noch mit
also mehr Vernunft heisst einfach auch, dass das Netto-Null-Ziel 2050, genau. Oder? Dass man genau. Da sagt, hey, also ja. Ziel kann man ja aber einfach auf Zeitachse, bitte genau. Einfach nicht so und so schnell. Genau. Oder
jetzt eben auch, dass man vielleicht halt doch wieder schauen muss wegen Kernkraft, dass das nicht geht, einfach nur mit Windrädern und so. Und gerade, ich meine, ihr seht das ja auch in Deutschland, oder? Also ihr seid speziell ja noch dran. Also was,
dort haben wir gesehen, was passiert.
Ja, oder? Was passiert. Ja. Oder auch irgendwie, was haben wir noch, Steuer? Vergünstigung, also beziehungsweise, dass sich Vollzeitarbeit genau, so wieder lohnt. Genau, das ja. Finde ich sowieso wichtig. Ja. Also das ist unabhängig jetzt vom Basel.
Dann haben wir beispielsweise auch die Löhne, oder? KMU-Löhne als Richtschnur für die Verwaltung, oder? Als begleichgelagerten Brief, oder? Weil man einfach immer wieder von KMUs wirklich mitkriegen, dass irgendjemand halt, wenn ich sage, jetzt auch in einem Handwerkerberuf, vielleicht ins Tiefbeamt wechselt oder dort an, und gleich das Gleiche macht nachher, aber auch viel mehr verdient, oder?
Und gut, dann, das ist ja auch eine Diskussion hier im Bund. Ich meine, der Durchschnittslohn, habe ich gerade letzte Woche geschaut, ist über 130'000 Franken.
Ja, schon Wochenende, glaube ich, auch etwas gesehen.
Ja, also ist schon sehr, sehr hoch. Oder? Und ich finde schon auch, dass das eine Konkurrenz ist gegenüber der Privatwirtschaft. Ja,
wo das ganze System ja finanziert über die Steuern. Ja. Also die Zahlen, die Steuern werden noch gestraft. Ja, oder? Genau. Die US-Zölle, vielleicht noch schnell auf das, auch noch schnell zu kommen. Ich meine, du bist ja hier in Bern. Ist das, wie hoch bist du dran an diesem Thema?
Ja, wir haben auch Kontakt mit gewissen von den Unternehmen, die involviert sind. Also, was ich einfach merke, ist jetzt, es ist eine komische Verschiebung zwischen Politik und Unternehmertum. Eigentlich sollte ja schon Politik führend sein. Und da merkt man jetzt mit dem Präsidenten, mit dem amerikanischen, laufen plötzlich die Sachen anders. Und das dunkt mir jetzt schon nicht ideal. Es ist natürlich gut, wenn sie jetzt den Weg finden zu ihm, dass die Zölle runterkommen. Aber es ist ein bisschen sehr viel Irritation da, gerade in der Politik, was ich auch verstand, weil eigentlich Außenpolitik oder Handelspolitik ist eigentlich Sache halt eben von der gewählten Instanz und nicht von Unternehmen. Also ich finde es gut, dass man den Weg ebnet und den Zugang findet, aber nachher eben anstumme, nachher muss nach der Bundesrat. Und ich glaube, also was man hört, also der Bundesrat, der Wirtschaftsminister Guy Parmelin macht es also nicht schlecht.
Ja, ich glaube, er ist dort recht dran. Er kommt ja an den Tag der Wirtschaft, ich weiss er dann auch schon mehr. Aber einfach nochmal schnell, du sagst jetzt schon, ja, Politik, aber auf der anderen Seite, man weiss ja, wie er tickt, der amerikanische Präsident, also weiss, also man kennt ihn ja nicht persönlich, aber ich meine, man kriegt es mit, oder? Und dass es halt lieber vielleicht auf dem Golfplatz oder mit anderen Geschichten das geregelt hat man das einfach unterschätzt?
Ja, vielleicht, das finde ich schwer zu beurteilen, oder? Ich weiss auch nicht genau, was da gelaufen ist. Und natürlich, wir sind jetzt keine Profis, oder? In Außenpolitik. Die Schweiz ist immer ein bisschen, hat sich vielleicht immer ein bisschen schwer da mit Außenpolitik, aber das sind natürlich schon jetzt. Also, man hätte ja auch nicht wollen, dass noch eine Frau Keller-Sutter so irgendwie wie die Frau von der Leyen dann dort sitzt und irgendeinen Deal abschließt, wo in keinem EU-Land schon durch ist und Sachen verspricht, wo man nicht weiss, ob die Schweiz das ewig einhalten kann. Schwierig für uns, oder? Mhm. Wir sind ja gewohnt, wir schließen Verträge und wir halten uns dann dran. Und da ist, dann ist es ein bisschen schwierig für uns.
Goldbauer hat sich mitgenommen, auf sich das Unternehmen mitgenommen mit der Gravur drin.
Genau, das
also, es ist ja erstaunlich. Aber auf der anderen Seite weiss man auch, wie er tickt. Oder? Und das ist vielleicht ein bisschen auch, sind wir da einfach auch die Schweizerisch, je nachdem.
Ja, wobei ich finde sie eigentlich ein guter Zug von der Schweiz, oder? Dass sie das seriös macht und sich dann auch an Sachen hält und nicht grosse Sachen ankündigt, die sie vielleicht dann eben im halben Jahr muss sagen, nein, das können wir gar nicht erfüllen.
Und so der Mindset, dass man sagt, die Schweiz hat eigentlich noch bis jetzt jede Krise gemeistert, oder? Weil die KMUs sehr stark sind. Ja. Also, und darum lohnt sie bitte einfach machen, und zwar wirklich mit größtmöglicher Freiheit, oder? Also ich erinnere an Euro, oder? Wo der irgendwie bei 1,10 ist, haben ja alle gesagt, also noch weiter runter, dann geht gar nicht mehr, etc. Oder? Also ist das schon ein bisschen leer, dass man sagen kann, wir haben die Fähigkeit, einfach weil wir innovativ sind, weil wir einfach bisschen, ich sage, sehr schnell unterwegs sind auch und können handeln, aus diesen Krisen rauszukommen. Aber wir müssen die Freiheit haben, das können zu machen, oder?
Genau, wir müssen die Freiheit haben, das können zu machen. Und das ist ja immer, also wir haben praktisch in jedem Index, da ist irgendwie die Schweiz Wettbewerbsfähigkeit oder Innovationsfähigkeit ganz weit oben. Das irgendwie funktioniert das gut, das ist schon so. Aber wenn man jetzt wieder sieht, jetzt gerade irgendwie letzte Woche habe ich darüber geschrieben, über die, dass der Bundesrat tatsächlich jetzt sich bei diesen Nachhaltigkeitsberichterstattung und beim Lieferkettenrichtlinien sich jetzt tatsächlich an die EU will anschließen. Und das trifft indirekt, also natürlich auch KMU, oder? Also macht man denen wirklich das Leben schwer. Ja.
Sehr guten Artikel zum Nachlesen, kann ich empfehlen. Jetzt sind wir beim Thema, oder? Wenn jetzt haben wir Bürokratie gehabt, wir haben möglichst grosse Freiheit für KMUs gehabt und im Moment ist nicht das Rahmenabkommen, die Vernehmlassung ist jetzt abgeschlossen, jetzt wird die definitive Vorlage wird jetzt ausgeschafft, dann kommt es ins Parlament. Aber vielleicht einfach dort, oder? Also, das ist ja genau das pure Gegenteil von uns. Und wenn man den Draghi-Bericht sieht und wie viel Gesetze, wie viele Regeln und so weiter da eingeführt worden sind oder werden in der EU, also das ist ja ein unglaubliches Monster. Also David Bossart hat ja mal vom Bürokratiemonster geredet.
Ja, also das ist es sicher. Und der Oliver Zimmer, der Historiker, sagt eben, die EU ist quasi der Gegensatz von mehr Freiheit, weniger Staat. Das ist quasi weniger Freiheit, mehr Staat. Und das sehe ich auch so. Also ich bin kritisch gegenüber diesen Verträgen und ich sehe auch sehr viel Kritik eigentlich wo jetzt sich vielleicht, hoffe ich, auch mehr wird äußern. Genau.
Das heisst einfach, dass was man immer wieder hört, ist, also es geht ja nicht darum, um die Handelsbeziehung, ich glaube, das ist klar, oder? Aber es geht darum, was ist der Preis, oder, wo man dafür zahlt.
Und eben, also was mich jetzt persönlich am meisten stört, ist die dynamische Rechtsübernahme, oder? Dass die Schweiz sich verpflichtet, in denen Bereich, einfach das zu übernehmen, die Regeln zu übernehmen, die EU wird beschließen. Und das sind schon politisch brisante Bereiche, oder? Es geht jetzt nicht nur irgendwie um irgendwelche technischen Details, sondern es geht um Zuwanderung, und das ist halt etwas, was die Leute beschäftigt, oder? Mhm. Oder es geht auch ums Lebensmittelrecht, auch das beschäftigt die Leute, oder es geht eben um Stromabkommen, wo jetzt ja schon ein bisschen wackelig unterwegs ist, oder? Weil die Gebirgskantone gemerkt haben, dass da gewisse Sachen halt einfach nicht geregelt sind. Und ich finde es einfach, also schon, ich finde, dass man sich gut überlegen, ob man sich vertraglich verpflichten kann, zum sagen, ich übernehme, was kommt, und wenn ich einmal das nicht will, dann werde ich bestraft, mehr oder weniger. Mhm. Oder? Also ich glaube, privat würden nur wenige Leute so einen Vertrag abschließen, wo Gegenseite kann den Inhalt vom Vertrag ändern.
Und was ja auch ist dass bei der EU und dem dynamischen, bei der Rechtsübernahme, oder? Könnte man ja sagen, wenn das jetzt ein paar Jahre läuft, irgendwann einmal haben wir so viel übernommen, dass gar keine Rolle mehr spielt, ob wir zur EU gehen oder nicht. Also ist das jetzt sehr, sehr spitzfindig?
Nein, ich denke, das ist ja, aber ich denke mal, das ist eigentlich auch das, was die Absicht dahinter ist, oder? Dass man jetzt so den Integrationsschritt ja so weit macht, dass man dass man noch einmal sagt, okay, wir müssen jetzt die Sache übernehmen, da können wir nicht mitentscheiden, oder? Also, es soll zwar so eine Art von Decision Shaping eingeführt werden, wo man auch nicht recht weiss, wie das soll laufen, so quasi im Vorverfahren. Aber eigentlich muss man dann schon sagen, das Parlament wird dann sehr wenig mitsagen in der Schweiz, oder? Also, die können das einfach nur durchwinken. Das Volk wird dort auch nicht mehr viel zu sagen haben. Also, eigentlich, kann man dann schon sagen, dann vielleicht wäre es dann wirklich noch gescheiter, man würde beitreten. Also, was mir auch noch wichtig ist, dass wir, wenn wir die Verträge abschließen, wir haben dann einfach keine Rückfallposition mehr, wenn es dann nicht klappt. Mhm. Viele sagen jetzt, wir können es mal abschließen und dann, wenn es nicht klappt, dann schauen wir mal, sonst künden wir es. Aber wenn wir das wirklich wieder künden, hat man einfach nichts mehr, dann hat man das Freihandelsabkommen. Jetzt haben wir immerhin die Verträge und ich sehe nicht ein, warum jetzt die EU die Verträge, die wir jetzt haben, sollte künden.
Also bilateral 1 und 2, die dann einfach weitergehen und dann muss man schauen, was andere bedeutet, oder? Ja. Das sagen ja viele, oder? Dass man sagt, auf dieser Rückfallebene bleiben wir oder?
Genau. Und ich sehe auch nicht ein, warum, es heisst immer, die Verträge würden erodieren, aber ich sehe eigentlich nicht recht ein, was soll erodieren. Also wenn der Landverkehr erodiert ja nicht, weil das ist ja im Interesse von der EU, das Landverkehrsabkommen. Personenfreizügigkeit erodiert sowieso nicht. Mhm. Das ist ja auch im Interesse von der EU. Da technische Handelshemmnisse dort, oder? Das können wir vorstellen. Mhm. Aber da haben sowieso schon sehr viele Unternehmen haben ja ihre Zertifizierungsstellen in der EU. Also ich weiss nicht effektiv, wie dramatisch das ist. Genau.
Jetzt geht es noch eine Zeit, irgendwann kommt es dann zur Volksabstimmung, zur grossen Volksabstimmung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass alle ein bisschen mitschwätzen, aber so richtig gelesen, ich sage jetzt einmal, oder, haben es wahrscheinlich die allerwenigsten. Oder
ja, das ist auch im Eindruck, dass es, sie haben heissige maßgeschneiderte Verträge, aber wenn man denen ein bisschen nachfragt, merkt man, das ist halt einfach so eine Floskel, oder? Ja. Genau. Nein, also, gut, eben, abgestimmt wird wahrscheinlich im 27. Genau. Moment, es geht man da aus im Sommer 27 vor den nächsten Wahlen. Ja, bis dann eben natürlich noch Zeit und es sind jetzt doch viele so Sachen aufgekommen, wie jetzt eben zum Stromabkommen, dass da Konzessionen, die Vergabe von Konzessionen und Nutzung von Wasserzinsen und so, dass es doch nicht so klar geregelt ist, wie der Bundesrat sagt. Ich denke, und diese Diskussion, die wird schon noch geführt werden, in anderen Bereichen auch, was es denn genau heisst und dass man dann vielleicht ein bisschen mehr weiss. Mhm. Und dass man einfach nicht die Debatte immer noch führt, so mit diesen Schlagworten von, es gibt Rechtssicherheit und gute Beziehungen zu Europa, das will ja jeder, oder? Das, um das geht es ja nicht, das will jeder. Die Frage ist ja eigentlich eben, was kostet es?
Was kostet es am Schluss? Ja. Oder genau, was, und will man ist man bereit, eben das zu zahlen, genau. Als Land. Ja.
Und dann finde ich, muss man auch schon sagen, also ich meine, die Schweiz ist jetzt erfolgreich, halt eben durch, weil wir liberaler sind als andere Staaten und weil wir auch direkte Demokratie haben, weil wir Föderalismus haben, wir haben da so eine gute Ausgangslage und da muss man sich schon überlegen, was kostet uns das oder was geben wir davon ab?
Mhm. Gut, es geht jetzt noch, eben, es geht sicher noch ein anderthalb Jahr bis zur Abstimmung. Ja. Da passiert noch viel bis dahin, oder?
Genau, ja.
Und ich glaube, wenn, also ich sage auch immer ein bisschen, oder, so wie die EU im Moment unterwegs ist, ja, ist wahrscheinlich auch eher schwierig, oder? Also, es ist ja nicht so, dass man gerade muss sagen, absoluten Erfolg im Moment wirtschaftlich.
Nein, oder? Also, jetzt, glaube ich, in der Kennzahlen sind sie eigentlich überall schlechter wie die Schweiz. Es ist, ja, eben, also ich glaube, ich glaube auch, die Befürworter wissen, dass die Verträge eigentlich ja, nicht gut sind. Also, aber es geht darum, sie haben einfach noch mehr Angst davor, was passiert, wenn man sie ablehnt. Also, ich glaube, wenn man risikobereit ist, ist man eher bereit zu sagen, man lehnt sie ab. Und wenn man risikoavers ist, dann ist man halt eher geneigt zuzustimmen. Mhm.
Da gibt es ja noch eine grosse Frage, Stände mehr oder nicht, oder bei dieser Abstimmung.
Ja.
Hast du da eine Haltung? Oder?
Ja, glasklar. Ja. Nein, ich finde, am Stände mehr führt wirklich kein Weg vorbei. Das ist, man kann jetzt noch lange irgendwie sagen, dieses oder jenes oder juristische Gutachten vom Bundesamt für Justiz hat ein juristisches Gutachten
gemacht. Warum mit dem Bundesamt für Justiz?
Ja, genau, weil das sei nicht nötig. Oder? Und das gleiche Bundesamt hat 4 Jahre vorher etwas anderes gesagt. Oder? Also ich finde, auf das soll man sich nicht stütze. Ich habe einfach das Gefühl, das wurde nicht verstanden. Wenn ein so ein weitgehender Vertrag, der so weitgehend ist, auch in Staatspolitik, in Volksrecht, in das Verhältnis Kanton, Bund und so weiter eingreift, wenn so ein Vertrag einfach nicht im doppelten Mehr unterstellt wurde. Oder das, ich glaube, das würde nicht in weiten Teil von der Bevölkerung nicht verstanden, zu Recht. Mhm. Und der hat Minimum Verfassungsqualität und jede Verfassungsbestimmung muss Volk und Stand vorgelegt werden. Also warum nicht so ein Vertrag, der so bedeutend ist? Und ich finde, der Bundesrat hat einen Fehler gemacht, dass er gesagt hat, mit 4-3 es brauche ich keine Stände mehr. Und ich hoffe schon, dass das Parlament da zumindest Ständerat auch noch anders entscheiden.
Und die FDP Schweiz auch, oder?
Ja, da reden wir nicht.
Also gut, gehen wir weiter. Kommen wir langsam zum Schluss. Es ist ja nicht der letzte Podcast, den wir ja miteinander hoffentlich aufnehmen. Vielleicht einfach schnell so KI, vielleicht noch am Schluss Stichwort KI. Mhm. Also das, ich nehme mal, ich kann mal davon aus, du schreibst alle Texte selber.
Das ist tatsächlich so. Ich schreibe meine Texte selber, tatsächlich. Also ich nutze KI, wenn ich ein Interview führe und lasse das noch auf Schweizerdeutsch und so und lasse das noch so durch ein Ding durch und innerhalb von irgendwie 15 Sekunden, das ist ja fabelhaft, habe ich das auf Hochdeutsch und kann es dann einfach bearbeiten oder so. Das mache ich. Und wir haben gewisse KI-Instrumente, wenn wir Text schreiben, was Titel angeht oder so, wo dann auf Social Media, Artikel auf Social Media kommen. Das. Aber sonst brauche ich KI nicht. Nein, also ich glaube, dann würde ich aufhören. Also dann würde ich aufhören, wenn ich meine Texte mit KI schreiben würde. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die man es brauchen kann. So Briefings oder so. Oder das sicher, aber für mich jetzt nicht, nein. Nein, das, nein.
Zwischen 5 und 7 kommt kein KI ins Haus. Sehr schön. Also, ja, hat ja da etwas Eigenes, oder? Also, weißt du, das Sense Z, oder wie ist das?
Ja, nein, das weiß ich nicht.
Ja, gut, du brauchst es ja nicht.
Nein, also, nein, es kommt einfach der KI-Vorschlag für den und den Social-Media-Titel. Dann finde ich, KI wird das schon wissen. Und dann nehme ich den. Aber sonst der Inhalt nicht, nein.
Es wird noch schnell einfach ein Ausblick generell. Also, wir geben den Standpunkt raus von der Wirtschaft regelmäßig und die Diskussionen haben wir auch immer wieder. Und das nimmt es wunderbar, was du dazu sagst. Die Jungen und Medien, oder ich bin für Jungen und vor allem Zeitungen. Also, wie ist die Zukunft? Also, druck die Version, wie lange gibt es die noch? Online-Versionen? Was siehst du da für ein Bild?
Ich glaube, die druckte Version wird es vielleicht nicht mehr allzu lange geben, oder? Ich sehe das eure zwei Töchter und die sind durch mit der NZZ einen anderen Titel aufgewachsen. Wir haben das immer noch daheim im Print, aber die lesen durch die Sachen jetzt schon auf dem Tablet oder am Handy. Also Print glaube ich vielleicht nicht. Gewisse Wochenzeitungen denken, man könnte weiter im Print kommen. Aber ich sehe es auch nicht so negativ jetzt wie andere. Ich denke, die vielen Jungen, die in sich auch natürlich über Podcasts informieren. Es gibt ja hervorragende Podcasts, oder? Und ja, also ich denkt man, das wird sich vielleicht wird sogar irgendwie die Information vielfältig, oder? Wenn man nicht nur eine Zeitung liest, sondern halt verschiedene Quellen nutzt. Ich bin jetzt hier nicht so negativ. Nein.
Also du glaubst in Zukunft vom Journalismus
an dieser Art. Ja, genau. Eben vielleicht mit Podcasts, die ich selber auch nutze, oder wo sehr unterhaltsam können sein. Ja. Meine eine Tochter hat jetzt einen Podcast gelost von britischen Kommunisten und nebendran lost sie den Nebelspalter-Podcast. Also, es ist
gleich so mit der Balance bleiben.
Genau, ja.
Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, Katharina Fontana, für das Gespräch.
Merci vielmals. Merci dir, Sally.